Sagen Sie mal, jetzt mal ernsthaft. Haben Sie sich einzig mal schon Gedanken gemacht über eine berufliche Veränderung?
Nein.
Könnten Sie sich vorstellen, Adjutant des Bundespräsidenten zu sein?
Wozu? Wer eine Null in Klammern setzt, ändert doch nicht ihren Wert.
Ja. Nein. Hören Sie. Nein. Sie.
Was denn?
Jedenfalls weiß ich.
Raumport Nummer 113 B, Retina-Display. Hallo und herzlich willkommen zum 113 Bieten. Das klingt jetzt doof. Kompott, den ich am heutigen Montag, dem 14. Juni 2010, aufgenommen habe. Bei diesem Podcast handelt es sich eigentlich um den Kompott 113, der hätte werden sollen, wenn nicht 113 die Krankenhausgeschichte hätte werden müssen. Deswegen 113b, weil das passt so schön zu den Kalenderwochen. Ja, ich weiß, stimmt nicht ganz. Den ich jedenfalls am heutigen Montag, 14. Juni, aufgenommen habe. Wir haben jetzt gerade...
It is 14.33.
Jawohl, ja. Und aufgenommen habe ich den, nachdem ich erstmal mich nochmal beim Augenarzt vorbeigetragen habe, da dann diverse Medikamente aufgeschrieben bekommen habe, die ich unbedingt brauche. Unter anderem Augentropfen, unter anderem ganz wichtig den Cortison-Quatsch. Wenn man den weglässt, wäre ja blöd. Und enthält all die Meldungen, die mir im Krankenhaus über den Weg gelaufen sind, die ich unbedingt noch irgendwie in einen richtigen Podcast packen wollte. Weil wenn ich damit jetzt noch bis Freitag gewartet hätte, dann wäre es echt spät geworden. Das Intro, ganz nebenbei, kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Neues aus der Anstalt Nummer 36. Und hat schon, als ich das irgendwo bei YouTube gesehen habe, mich zu einem Schmunzeln gebracht. Aber ja. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für, diese Woche, in der sich die Regierung versteckt. Mit ganz vielen Meldungen. Kalik, 17 Grad, Broken Clownsige, my greetings. Die 17 Grad fühlen sich an wie 17, könnten allerdings auch 16 Grad sein, die sich anfühlen wie 17. 12.30 Uhr haben wir es gerade. Und nachdem ich gerade sämtliche Arztgeschichten hinter mir habe und auch meine Medikamente in der Apotheke hier bestellt habe, dachte ich mir, nehme ich mal wieder was auf. Nämlich das, was noch fehlte, als wir da hätten sämtliche Politikmeldungen aus den vergangenen Tagen, naturgemäß. Warum erzähle ich das eigentlich so, als wäre das ein Folgenintro? Egal. Da muss ich doch mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Wien macht nebenbei 11 bis, was waren es, 19? Irgendwie so. So, fangen wir doch mal mit den Regierungsmeldungen an. Als da wäre, Rösler plant neu. Rösler kündigt nämlich jetzt ein neues Reformkonzept an. Berlin, wegen des Widerstandes der CSU, wird Gesundheitsminister Philipp Rösler ein neues Konzept zur Reform der Krankenkassenfinanzierung vorlegen. Sein Ministerium entschieden, das Modell zu ändern, sagte Rösler in Berlin. Sag mal, warum lassen die DPA-Leute eigentlich immer wieder mal ganze Wörter weg? Das bedeutet, dass sein Plan einer Pauschalprämie von 30 Euro vom Tisch ist. Das 2011 drohende Defizit von 11 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung soll durch Einsparungen im Volumen von 4 Milliarden Euro und durch die Zusatzbeiträge ausgeglichen werden. Ist eine Meldung von Freitag, 4. Juni, 12.54 Uhr. Oder anders ausgedrückt, noch während ich den Podcast noch gar nicht aufgenommen hatte, aber nachdem ich letzten Freitag nicht auch noch unterwegs durch die Nachrichten geflöht habe, kam das mir nicht zur Kenntnis. Also im Wesentlichen, dass die CSU gegen eine Kopfpauschale ist, das hätte eigentlich jeder, der irgendwie bis 5 zählen kann, schon wissen können, weil die haben da kein großes Geheimnis draus gemacht. Rösler hat die ganze Zeit weiterhin drauf bestanden. Und irgendwann ist ihm dann aufgefallen worden, dass übrigens die CSU dagegen ist und dass die das ernst meinen. So, und nun hat er sich überlegt, da müsste man vielleicht mal irgendwie was anderes machen. Fällt mir nur ein Ach. Aber ein 11-Milliarden-Defizit einfach mal durch Einsparungen rausholen zu wollen, finde ich auch irgendwie in der Kategorie schräg. Und Zusatzbeiträge. Die Zusatzbeiträge, die so unbeliebt sind, dass da wahrscheinlich irgendwie in nicht gar so ferner Zukunft auch noch die eine oder andere Kasse Das Problem hat, dass denen die Kunden wegrennen. Aber ja. So, dann hätten wir eine Atomverschiebung aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten. Die Bundesregierung verschiebt nämlich die Entscheidung über die Verlängerung. Die Bundesregierung will Ende kommenden Monats entscheiden, ob und wie die Laufzeit von Atomkraftwerken in Deutschland verlängert wird. Regierungssprecher Ulrich Wilhelm, auch bekannt als BR-Intendant Ulrich Wilhelm, sagte in Berlin, bis dahin solle ein Energiekonzept fertiggestellt sein. Auch die rechtlichen Fragen würden in der Zwischenzeit geklärt. Zuvor hatte die Bundesregierung mit Vertretern der Länder über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke gesprochen. An dem Treffen in Berlin nahmen die Ministerpräsidenten aus den 5 Bundesländern teil, in denen Atomkraftwerke stehen, nämlich Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Es ging um die Frage, ob die Reaktoren statt nach 32 erst nach bis zu 60 Betriebsjahren abgeschaltet werden sollen. Unklar ist, welchen formalen Weg eine solche Entscheidung nehmen muss. Bundesumweltminister Norbert Röttgen hält es für notwendig, dass der Bundesrat beteiligt wird. Wirtschaftspolitiker der Union halten das für überflüssig. Nun ja, es gab, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, irgendwo gab es ein Rechtsgutachten von, war es nicht sogar von Herrn Papier himself, dem ehemaligen Präsidenten eines unwesentlichen Gerichts mit dem Vornamen Bundesverfassungs, wo man also vermuten könnte, wenn der Mann ein Rechtsgutachten schreibt, könnte das eventuell vielleicht ein wenig fundiert sein, der zu dem Schluss kam, also das am Bundesrat vorbei geht gar nicht. Ich meine auch ganz putzig, dass sie sagen, sie wollen jetzt erstmal das Energiekonzept abwarten. Bisher wollten sie also kein Energiekonzept abwarten, sondern erstmal die Atomlaufzeiten verlängern und dann feststellen, dass sie es gar nicht brauchen. Ja, ich meine, eigentlich so ganz blöd von wegen ist unersetzlich, ist ja auch nur Gerücht. Aber hey, und 60 Betriebsjahre, hat man schon mal jemand drüber nachgedacht, ob das denn überhaupt physikalisch noch sinnvoll ist? Oder ob man nicht bei 60 Betriebsjahren im Wesentlichen noch ein zweites AKW außenrum bauen muss, damit das innen, von innen durchschimmelnde AKW dann nicht komplett auseinanderbröselt? So, dann gab es Wulff-Kritik. Berlin. In der Koalition wächst die Kritik an der Nominierung von Christian Wulff für das Amt des Bundespräsidenten. Die ehemalige FDP-Präsidentschaftskandidatin Hildegard Hambrücher sagte dem Spiegel, sie bedauere, dass in der schwierigen innenpolitischen Situation nicht nach einem gemeinsamen Kandidaten aller Parteien gesucht wurde. Gleich in mehreren FDP-Landesverbänden rumort es, Sympathien für den von SPD und Grünen vorgeschlagenen Gegenkandidaten Joachim Gauck, äußerte auch der frühere brandenburgische CDU-Chef Jörg Schönbohm. Na, das ist nämlich die andere spannende Geschichte bei der Bundespräsidenten-Nominierungskacke gewesen. Den Gauck, den hätten vor noch nicht mal, das heißt, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann, als sie eh keine Chance gehabt hatten, hätte die christlich zensierende Union den nämlich nominiert. Und jetzt kommt die SPD und nominiert den. Oder anders ausgedrückt, das ist jemand, den die CDU/CSU tatsächlich wählen wollen könnte. Und bei der FDP ist er wohl auch nicht so unbeliebt. Okay, die Linken mögen ihn nicht. Gut, die Linken mögen ja sowieso irgendwie ganz viele nicht. Und mit den Linken darf man ja auch nicht zusammen abstimmen. Deswegen haben die Linken dann auch noch eine Luc Jochimsen als Kandidatin aufgestellt. Die aber, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, keine signifikanten Chancen hat, weil im Wesentlichen es zwischen Wulff und Gauck abgehen wird. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, haben die ihre Parteidisziplin im Griff? Na, bei 22 Stimmen Mehrheit in der Bundesversammlung ist es für Schwarz-Gelb nicht so rosig. Aber hey, warten wir es ab. Habe ich mir jedenfalls hier am Samstag 15.49 Uhr reingeklebt. Jaha, ich habe mir im Krankenhaus Meldung hier reingeklebt. Dann warnt Gauck vor Parteienschacher um Amt. Der Bundespräsidentschaftskandidat von SPD und Grünen, Joachim Gauck, warnt vor Parteienschacher um das Amt. Es gehe in dem Amt darum, Mut zu machen und zu versöhnen, sagte Gauck, der blöd am Sonntag. Deshalb sei es gut, wenn der Bundespräsident mitten aus dem Volk komme. Der Kandidat der Regierungsparteien, der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff, geht trotz der Mehrheit von Union und FDP in der Bundesversammlung nicht von einem sicheren Sieg bei der Wahl am 30. Juni aus. Deswegen hat er sein Ministerpräsidentenamt inzwischen niedergelegt. Oder was, das Landtagsmandat, was er niedergelegt hat? Auf jeden Fall hat er irgendwie Teile seiner bisherigen Ämter niedergelegt. Also nicht alle, aber einige. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn der nicht gewählt wird, dann ist er plötzlich arbeitslos. Was macht man mit einem 50-jährigen Langzeitpolitiker, der ist doch schwer vermittelbar. Den kann man doch bestenfalls noch irgendwie als Berater in die Wirtschaft verkaufen für viel Geld. Na ja, gut, kann man noch. Also ja. Ist von Sonntag 6.06 Uhr die Meldung nebenbei. Dann gab es Sparprogramme, da gab es eine Meldung aus Kreisen, ne, weil es war ja am letzten Wochenende großes Wir betüfteln uns ein Sparprogramm aus. Regierung plant drastisches Sparprogramm. Berlin, die Bundesregierung plant drastische Einschnitte bei den Sozialhilfen und bei der Familienförderung. Das Elterngeld soll als Teil der Sparmaßnahmen zur Sanierung des Haushalts gedeckelt werden. Im Rahmen ihrer Sparbemühungen will die Bundesregierung die Zahl der Bundesbeschäftigten bis 2014 um mindestens 10.000 Stellen abbauen. Dies gehört nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zum Sparkatalog, den das Bundeskabinett bei seiner Klausur heute und morgen in Berlin verabschieden will. Heute und morgen, weil die Meldung von Sonntagmittag kommt. Dazu fällt mir nur ein: Ja, im Nachhinein riecht es danach. Aber ja, ich meine, da hatte ich auch noch irgendwo. Ja, hatte ich. Dann ist Rösler über die CSU empört. Berlin, Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler ist empört über die Haltung der CSU im Streit um die Gesundheitsreform. Ich bin empört darüber, dass hier eine Partei, die Mitglied und Teil der Bundesregierung ist, sich offensichtlich jeglicher vernünftigen Lösung verweigert, sagte der FDP-Minister in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Die CSU hat sich wiederholt gegen die von Rösler propagierte pauschale Zusatzprämie zum Krankenkassenbeitrag gewandt. Ja, wenn es denn wenigstens ein Konzept wäre, was irgendetwas bringen würde. Es bringt nur nichts. Es macht das ganze Gesundheitssystem schlicht und ergreifend ungerecht. Na, dadurch, dass jeder dasselbe Geld bezahlen soll, ist es für die, die kein Geld haben, viel. Für die, die viel Geld haben, ist es wenig. Oder anders ausgedrückt, ist es genau falsch rum. Na, Sozialstaatsprinzip heißt ja eigentlich eher, dass die, die wenig Geld haben, auch wenig bezahlen müssen. Nur hat er da mit seiner Kopfpauschale allerdings genau das Gegenteil drin. Ja, und dann hieß es ja so von wegen, ja, Steuerausgleich gibt's ja nicht. Ne, wegen, weil Steuern, ne, wir müssen doch sparen und außerdem, wir kriegen ja keine Steuern rein. Also wollte er dann irgendwie da intern noch irgendwas rumfuschen. Und dass er sich jetzt da irgendwie empört. Ja, hallo? Ist Rösler nicht in der Lage zu verstehen, dass die CSU von Anfang an gesagt hat, Kopfpauschale nicht mit uns? Na, also, bitte? Wer verkennt ja eigentlich seit einem halben Jahr die Realität? Mal ganz davon abgesehen, hatte Rösler nicht gesagt, wenn das nicht kommt, dann geht er. Jetzt kommt das nicht, also geh. Geh, Kerl. Und zwar schnell, ehe ich den Tritt in den Hintern verpasse. Ich habe zwar nur noch ein Auge, aber sehen kann ich gerade noch genug. Däh. Ist jedenfalls von Sonntag. So, dann hätten wir am Montag führende FDP-Politiker, Doppelpunkt. Kein Wackeln bei Wulff-Wahl. Berlin, FDP-Generalsekretär Christian Lindner sieht trotz Kritik in den eigenen Reihen die Wahl von Niedersachsens Ministerpräsidenten Christian Wulff zum Bundespräsidenten nicht gefährdet. Er sei sich sicher, dass die FDP eine einheitliche Linie für Wulff vertreten werde, sagte Lindner im ZDF. Es müsse sich keiner wegen einer mangelnden Unterstützung für Wulff durch die FDP Sorgen machen, sagte FDP-Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler der neuen Osnabrücker Zeitung. Da habe ich mir einfach nur geschrieben, Pfeifen im Walde. Ne, weil im Wesentlichen ist das eine geheime Wahl. Ne? Geheime Wahl heißt, dass man wiederum nicht nachprüfen kann, wer hat wie gestimmt. Das wiederum heißt, dass wenn die Leute tatsächlich nur ihrem Gewissen unterliegen, es nämlich so etwas wie eine Fraktionsdisziplin nicht geben kann. Vor allen Dingen eine Fraktionsdisziplin kann es bestenfalls im Bundestag geben. Da ist allerdings ja nochmal die gleiche Anzahl Abgeordnete aus den Landesparlamenten benannt. Oder von den Landesparlamenten benannt. Die müssen nicht mal mehr Landesparlamentarier sein. Gut, werden sie dieses Mal wahrscheinlich. Die werden lauter Parteibonzen dahin schieben. Ergebnis der ganzen Veranstaltung wird am Ende sein, dass man nicht sagen kann, wie abgestimmt wird, bevor nicht abgestimmt wurde. Also dieses ganze Geschwafel von wegen die Wahl von Wulff sei sicher. Ja, wieso? Wieso sollte die sicher sein? Wenn er so ein großartiger Kandidat wäre, dann wär das ja ganz einfach. Und wenn es keinen ordentlichen Gegenkandidaten gäbe, aber dummerweise ist Gauck ja nun auch für die Pfeifen da wählbar. Das heißt wiederum, es gibt da zwei Kandidaten, die beide ähnlich wählbar sind. Und wenn man dann da nicht nur irgendwelche Parteipolitiker hinsetzt, dann könnte glatt sein, dass die sagen, also Gauck finden wir aber cooler. Ja, ist eine Meldung von Montag früh. So, dann hätten wir das Sparpaket aus der Frankfurter Rundschau. Berlin, die Bundesregierung will deutlich mehr sparen als erwartet. Bis 2014 sollen rund 80 Milliarden Euro eingespart werden, damit die finanzielle Zukunft auf soliden Beinen stehen kann, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Montag nach den zweitägigen Beratungen zum Sparpaket. Ich darf sagen, dass die letzten Stunden, so denke ich, schon ein einmaliger Kraftakt waren, sagte Merkel im Beisein von Vizekanzler und FDP-Chef Guido Westerwelle. Das Elterngeld soll für Hartz-IV-Empfänger gestrichen werden. Na, weil Hartz-IV-Empfänger sollen halt keine Kinder haben. Hartz-IV-Empfänger sollen doch bitte schön schnell aussterben. Ist so der Kern der Botschaft, der darüber kommt. Der Heizkostenzuschuss fällt weg. Auch der Zuschuss bei der Rentenversicherung für Hartz-IV-Empfänger hieß es in Regierungskreisen. Oder anders ausgedrückt, wenn du Hartz-IV hast, dann sollst du wenigstens auch keine Rente bekommen. Dann sollst du wenigstens auch den Rest deines ärmlichen Lebens nichts davon haben, dass du halt mal Hartz-IV empfangen hast. Die Kabinettsmitglieder sollen auf eine Gehaltserhöhung verzichten. Ui, die Ärmsten, die das überleben. Das Stadtschloss in Berlin soll voraussichtlich erst ab 2014 gebaut werden. Oh, um was für Kosten reden wir denn da? Paar Millionen? Die Einkommenssteuer wird allerdings nicht erhöht. Auch die verminderten Mehrwertsteuersätze sollen nicht angehoben werden. Da hat sich dann die FDP durchgesetzt mit keine Steuererhöhung, auf gar keinen Fall. Für Bildung und Forschung sollen bis 2013 zusätzliche 12 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Merkel will auch die Rentenhöhe nicht ändern. Wir haben hier einen festen Pfad vorgegeben. Na, weil wenn man an der Rentenhöhe drehen würde, dann wird ja auch irgendwie, dann würden die Rentner, nämlich die Kernwähler der christlich zensierenden Union abspringen. Und das wiederum wäre dann scheiße, weil dann könnten die ja nicht mehr durchregieren. Na, aber hey. Deshalb war es uns auch wichtig, den Zuschuss zur Rentenversicherung zum Beispiel auch nicht anzutasten. Bis einschließlich 2014 will die Bundesregierung mehr als 10.000 Stellen beim Bund dauerhaft abbauen. Dummerweise ist das Problem, dass diverse öffentliche Jobs ja schon längst abgeschafft wurden. Will heißen, da ist nicht mehr viel Luft. Wenn man jetzt da irgendwo hingeht und noch großzügig Zeug abbaut, dann hat man ganz schnell das Problem, dass eben Aufgaben nicht mehr erledigt werden. Aber hey, wir haben doch die Zwangssklaven, die Hartz-IV-Empfänger, die sich nicht wehren dürfen. Dann sollen die das halt alles machen, und zwar kostenlos. Na, wegen, weil, blub. Und wenn sie das nicht machen wollen, dann kriegen sie halt gar kein Geld, dann sollen sie halt von nichts leben. Das ist so im Wesentlichen das, was ich hier die ganze Zeit durchsehe. Mit meinem einen Auge. Die deutsche Industrie muss sich auf deutlich geringere Energiesteuersubventionen einstellen. 2011 sollen die Energiesteuersubventionen um 1 Milliarde Euro reduziert werden. Da wird die Industrie sich aber echt schlimm in den Schlaf weinen bei. Echt. In den Jahren 2012 bis 2014 werde der Bereich sogar mit jeweils 1,5 Milliarden Euro weniger auskommen müssen als bisher. Eine Luftverkehrsabgabe soll weiter 1 Milliarde Euro im Jahr bringen. Mit einer Brennelementesteuer sollen bei längeren Atomlaufzeiten Zusatzgewinne der Energiekonzerne in den Staatskassen umgeleitet werden. Allerdings mit der Brennelementesteuer von, was war es, jährlich 2,3 Milliarden Euro. Da grinsen die AKW-Betreiber einmal breit und sagen, joa, das haben wir nach wie vielen Minuten Laufzeit wieder drin? Na, weil der ganze Quatsch ist ja fertig abgeschrieben. Das ist ja alles, was da jetzt rauskommt an Energie, ist rein Gewinn. Da geht aber auch wirklich gar nichts mehr an Kosten raus. Es sei denn, irgendwer kommt noch auf den Trichter zuvor, denn die Dinger müssen wirklich sicher sein. Und zwar nachweisbar sicher. Was im Wesentlichen halt heißt, dass man um jede Brennkammer in einem AKW nochmal eine zweite Betonhülle rumbacken muss. Damit nämlich die poröse alte Hülle, wenn sie dann mal irgendwann durchsapscht, was nicht mehr so lange dauern dürfte, dann wenigstens nicht die ganze Umwelt verschandelt. Na, so ein Tschernobyl, das kommt auf Dauer nicht so richtig prickelnd. Lässt sich auch international nicht gut argumentieren, warum man jetzt hier irgendwie leuchtende Leute hat, ne? Zusätzliche Einnahmen soll eine neue Abgabe für Finanzinstitute ab 2012 bringen. Na, oder anders ausgedrückt, was da im Wesentlichen kommt, ist, na, kann man sich auch irgendwie an einem Finger ausrechnen, die Kosten, die sich nicht ohnehin schon ganz von alleine amortisieren, wie da die lustige Brennelementesteuer. Die darf wer bezahlen? Na? Kommt denn nie drauf? Die Endkunden natürlich. Wer denn sonst? Na, oder anders ausgedrückt, das ist alles großer Bullshit. Und natürlich ist das ganze Sparen laut Merkel mal wieder alternativlos. Es sind ernste Zeiten, es sind schwierige Zeiten. Wir können uns nicht all das, was wir uns wünschen, leisten, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, sagte die Kanzlerin. Sie sprach von ernsten Stunden bei den Beratungen zum Sparpaket. Sie halte es für eine durchaus ernste Situation für unser Land. Merkel sagte zugleich, ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können, wenn wir das jetzt auch so umsetzen. Bla, Fasel, Fasel, bla. Da hat sich Westerschwafel noch hingestellt und verkündet, ja, das ist aber ganz toll. Ja, was dann schon mal irgendwie ein klares Zeichen dafür war, dass es eben gerade nicht an den Stellen wehgetan hat, wo das Geld sitzt. Weil sonst würde Westerbrülle nicht murmeln, dass alles ganz toll wäre. Oder anders ausgedrückt, es ist nicht toll. Sie sparen zu einem nicht unwesentlichen Teil bei Hartz-IV-Empfängern, also bei den Leuten, die ohnehin schon nichts haben. Und da, wo das Geld ist, nämlich bei den Spitzenverdienern, da fassen sie nur ganz, 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 ganz vorsichtig, nämlich eigentlich gar nicht an. Na, den nehmen sie noch nicht mal mehr was weg. Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Sie nehmen es denen, die es nicht haben, um es denen zu geben, die es schon haben. Ja, geil. Kann mal jemand den Robin Hood aus dem Wald holen? Es wäre langsam mal Zeit für ihn. So, habe ich mir am Dienstag eingeklebt. Dann hat die DPA auch noch gemeldet, Schwarzgeld will 80 Milliarden sparen, die Bundesregierung will deutlich mehr sparen als erwartet. Na, das ist so irgendwie bla bla, so viel bla bla. Nur wenn man sich das dann mal aus der Nähe anguckt, dann sehen die Zahlen plötzlich irgendwie gar nicht mehr so gigantisch aus. Na, dann ist das im Wesentlichen ganz viel heiße Luft, ganz viel beide Augen zugedrücke, dann funktioniert es vielleicht gerade noch. Aber so wirkliches echtes Einsparen ist das auch nicht, mal ganz davon abgesehen, ne? Sparen in eine Krise rein. Wie war das mit Sparen in die Krise? Richtig, das verlängert die Krise. Also wenn man es ernst meint, ist das gerade eine ganz, ganz, ganz dämliche Idee. Und ja, ist es. So, dann hat der IFO-Chef Sinn, Herr Sinnlos, hat das Sparpaket als ausgewogen gelobt. Der Chef des Münchner IFO-Institutes, Hans-Werner Sinn, hat das Sparpaket der Bundesregierung als sozial gerecht gelobt. Es sei ausgewogen, sagte Sinn der Rheinischen Post. Geld, das man nicht habe, könne man nicht ausgeben. Die Konjunktur werde durch das Paket kaum beeinträchtigt. Über 80 Milliarden Euro sollen in den nächsten 4 Jahren bla, Fasel, Fasel, bla. Das war dann im Wesentlichen für mich der Beweis, okay, es ist wirklich scheiße. Ne, wenn Sinnlos das lobt, dann kann es nur noch sinnlos sein. Bis dahin hatte ich noch gesagt, na, es könnte ja vielleicht eventuell, wenn man beide Augen zukneift, noch sinnvoll sein. Nö. Also nach dem Lob definitiv nicht. So, dann hat das Kabinett auf eine Erhöhung der Bezüge verzichtet, großzügig wie sie sind, angesichts des Sparpakets. Für Bundesbeamte soll der im Februar erzielte Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes aber wie geplant übernommen werden, erklärte das Bundesinnenministerium. Damit wird eine Kabinettsentscheidung aus dem Mai revidiert, diese sah vor, die Bezüge für alle anzuheben. Ja, und jetzt machen wir da mal ein großes Preisschild dran und dann gucken wir mal drauf und stellen fest, das hat mal wie viel Tausend gebracht? So wenig? Na, wie wäre es denn mal, wenn die Kanzlerette mal wirklich anfangen würde zu sparen? Was braucht die eigentlich 5 Chauffeure? Was braucht eigentlich Zensursula? Ihre Chauffeure aus Bonn, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind. Na, das war ja letztes Jahr, als Trullala mit den Dienstwagen hochkam, gab es ja da auch die Meldung, dass Zensursula sich von Chauffeuren, von 2 Chauffeuren fahren lässt, die immer aus Bonn angereist kommen müssen nach Hannover, wo sie ja wohnt, oder bei Hannover, sie da abholen, sie nach Berlin fahren, dann irgendwie den Tag in Berlin drauf warten, dass sie dann wieder zurück will, oder wie lange auch immer sie denn da nur in Berlin oder sonst wo bleibt, dann fahren die Chauffeure sie wieder zurück nach in die Nähe von Hannover und fahren dann an ihren Dienstsitz nach Bonn. Na, da, also die Strecke Bonn-Hannover wäre total sinnfrei. Na, das könnte ja mal Zensursula aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Ist ja nun nicht so, als hätte sie so wenig Geld. Na, wenn man denn nun schon den alten Landadel da hat. Aber ja. So, in Union ist dann der Ruf nach Beitrag von Spitzenverdienern laut geworden, weil nämlich auch da den Leuten aufgefallen ist, dass es vielleicht irgendwie, dass man vielleicht ja doch irgendwie ein bisschen was fordern könnte von den Leuten, die ohnehin schon auf dem Geld sitzen. Berlin in der Union wird immer mehr Kritik am Sparpaket der Regierung laut. Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte der Rheinischen Post, er hätte sich gewünscht, dass auch Spitzenverdiener einen besonderen Beitrag zu leisten hätten. Auch der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats Kurt Lauck forderte in der Berliner Zeitung, dass hier nachgesteuert werde. Der Bundestag befasst sich heute mit den geplanten Sparpaket auf Verlangen von SPD und Grünen soll in einer aktuellen Stunde über die Einschnitte vor allem bei Arbeitslosen und Eltern debattiert werden. Ist eine Meldung von Mittwoch. Nachdem ich da keine weitere Meldung gesehen habe, habe ich die entweder übersehen, was durchaus sein kann, oder es gab einfach keine weiteren Meldungen. Da hinten fährt übrigens ein Rasenmäher. Deswegen summt das hier so. Na, also im Wesentlichen, auch in der CDU ist aufgefallen, dass am unteren Ende mehr gespart wird als oben. Und dass das vielleicht irgendwie so ein ganz kleines bisschen ungerecht sein könnte. Also vor allen Dingen, wenn man nicht gerade am oberen Ende wohnt. Wozu mir dann nur einfällt, ja ach. Na, also so im Kern könnte man sich da schon wundern. Nicht, dass die dann irgendwas tun werden, aber immerhin, man könnte sich ja mal wundern. So, dann verlangt die FDP ein Machtwort gegen Steuererhöhungen. Berlin, die FDP verlangt ein Machtwort der Unionsspitze gegen Steuererhöhungen. Wir erwarten von der Führung der Union, dass sie das Konzept, das wir gemeinsam vorgelegt haben, auch gemeinsam vertritt, sagte die FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger. Hyperventilierter hätte ich das jetzt formuliert, aber okay. Auch Unionsfraktionschef Volker Gauder will Topverdiener nicht höher belasten. Dagegen hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert mehr Belastungen für Spitzenverdiener im Sparpaket gefordert. Mittwochmittag. Na, und sie brüllen jetzt schon rum, dass sie aber auf gar keinen Fall irgendwelche Erhöhungen wollen. Warum eigentlich? Na, also ich meine, hallo? Wenn er sinnlos sich hinstellt und das als sozial ausgewogen bezeichnet, dann weiß man eigentlich auf den ersten Blick, das ist nicht sozial und ist nicht ausgeglichen. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, das ist das Dümmste, was man machen kann. Na, bei den Leuten sparen dieses Geld sowieso nicht aufs Konto legen würden. Na, weil ist ja nun nicht so, dass ein Hartz-IV-Empfänger nur irgendwie gesteigertes Interesse daran hätte, ein dickes Bankkonto zu haben. Ein Hartz-IV-Empfänger will vor allen Dingen erstmal leben. Und das heißt wiederum, dass ein Hartz-IV-Empfänger sich tendenziell eher alles, was er an Geld kriegt, in das Leben investieren wird. Was dann wiederum, wenn man es dann zu Ende denkt, heißt, dass da nicht viel übrig bleibt. Aber hey. So, dann am Mittwoch, 17.37 Uhr, habe ich aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten rausgeflöht. Bundeswirtschaftsminister Brüderle lehnt Staatshilfe für Opel ab. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle hat den Antrag des Autobauers Opel auf Staatshilfe aus dem Deutschlandfonds abgelehnt. Das gab der FDP-Politiker in Berlin bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für morgen zu einem Opel-Gipfel nach Berlin eingeladen. An dem Treffen sollen die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Opel-Werken teilnehmen. Dabei geht es um Ersatzmöglichkeiten, wie dem Autobauer geholfen werden kann. Im Gespräch sind Kredite der Europäischen Investitionsbank. Auch hierfür müsste der Staat allerdings bürgen. Na, oder anders ausgedrückt, Brüderle hat im Wesentlichen gesagt, ach Mensch, Opel, das brauchen wir nicht, kann ja sterben. So im Kern. Ja, ja, ich weiß, er hat es ein bisschen anders formuliert. Und wenn man ganz scharf hinguckt, sieht man auch, dass es nicht ganz genau die Aussage ist, aber so vom Kern her, nö, Opel retten wir nicht. Na, ist schon faszinierend. Wie wäre eigentlich die Frage gewesen, hätte er das auch gesagt, wenn das Magna übernommen hätte? Ich habe so irgendwie noch im Hinterkopf, dass es da immer hieß, ja, den helfen wir auf jeden Fall. Dann ist Magna ja nicht geworden und auf einmal war das mit auf jeden Fall weg. Schon komisch. Also ich meine, die Opel-Angestellten dürfen sich irgendwie von Herrn Brüderle und seinem ganzen Ministerium gerade leicht verarscht vorkommen. Da hätten sie nämlich wahrscheinlich recht. Aber ja. So, dann will Merkel nämlich Opel retten. Koalitionskrach auch noch um Opel. FDP-Wirtschaftsminister Brüderle lehnt eine Bundesbürgschaft für den Autobauer ab. Kurz danach sprach die Kanzlerin ein Machtwort. Sie will Opel mit den Ländern helfen. Angela Merkel will morgen mit den Ministerpräsidenten der für Opel-Länder bla bla Fasel bla bla. Ne, so frei nach dem Motto, Brüderle stellt sich hin als Fachminister und sagt nö. Merkel stellt sich hin und die erste Meldung, die ich gesehen hatte, war, ja, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Naja, also vom Bund aus an sich, also ich meine, hallo, das war jetzt ein Nein. Ich weiß nicht, ob nach einem Nein noch ein Aber kommen soll, aber also so rein formal würde ich da jetzt kein nächstes Wort erwarten. Na, von daher, So, da hätten wir es hier nochmal. Opel kann trotz der Absage von Wirtschaftsminister Rainer Brüderle an eine Bundesbürgschaft aus dem Deutschlandfonds noch auf staatliche Hilfen hoffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Abend in Berlin, das letzte Wort in dieser Sache sei noch nicht gesprochen. Sie werde morgen im Kanzleramt mit den vier Regierungschefs der vier Bundesländer mit Opel-Standorten darüber beraten, in welcher Weise dem Unternehmen jetzt geholfen werden könne. Konzernchef Nick Reilly versicherte, ungeachtet des negativen Bescheids seien keine weiteren Standortschließungen geplant. Ja, ich meine, dass Opel dann nicht überleben kann, wenn die nicht irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Oder dass es Opel zumindest schwerer haben wird zu überleben, wenn sie nicht günstiges Geld bekommen. Das kann man sich irgendwie so ganz dumpf überlegen. Ich meine, okay, die berechtigte Frage ist, warum zum Kuchen muss man eigentlich Opel helfen? Allerdings wäre, wenn man dann schon die Frage nach Opel auf den Tisch haut, die nächste spannende Frage, warum zum Kuckuck musste man eigentlich der Hypo Real Event Horizon 100 Milliarden in den Arsch blasen? Na, weil da reden wir dann mal von wirklichen Summen. Hier geht's um, was hatte ich gesehen, irgendwas 1, Milliarden? Na, das ist ein Hundertstel, was die hier kriegen sollen. Ein Hundertstel. Aber für die Hypo Real Event Horizon ist das Geld da, ne? Weil die Bad Bank der Hypo Vereinsbank, die muss man ja retten. Das ist eigentlich aus dem Konzept Bad Bank der HRE geworden. Na, aber hey. So, dann gab es das Thema Sicherheitsverwahrung, was dann nochmal bei der Frankfurter Rundschau vorbeischwappte. Berlin, Neuordnung der Sicherungsverwahrung sorgt in der ohnehin kriselnden schwarz-gelben Koalition für gehörigen Ärger zwischen Bundesjustizministerium und Bundestagsfraktion von CDU-CSU. Nach Informationen der FR schrammte ein Treffen zwischen Rechtspolitikern von Union und FDP mit Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, am Mittwoch nur knapp am Eklat vorbei. Die Vorstellungen von CDU-CSU zur Reform der Sicherungsverwahrung hätten die Ministerin schockiert, hieß es. Ein Teilnehmer sagte, ich nehme das Wort schutzhaft jetzt nicht in den Mund, auch wenn vieles daran erinnert. Bei der Sicherungsverwahrung handelt es sich um einen Sonderfall des Justizwesens. Danach können Straftäter in Haft bleiben, obwohl sie ihre Strafe verbüßt haben, wenn Gutachter glauben, dass von diesen Personen eine Gefährdung für die Allgemeinheit ausgeht. Richter müssen die Sicherungsverwahrung im Urteil anordnen. Da war ja der Trick, dass es mal irgendwann eine Gesetzesänderung gegeben hat, mit der dann plötzlich nachträglich Sicherungsverwahrung verhängt werden konnte. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, also ein nicht ganz unwesentliches, kleines, knuffiges Gericht, hat dann geurteilt, final, dass dadurch, dass die Sicherungsverwahrung im Wesentlichen immer noch in genau demselben Knast stattfindet wie die normale Haft, das eben auch als Haft, als Strafe zu bewerten ist. Und Strafe darf nicht einfach so verlängert werden. So, oder anders ausgedrückt, der Menschenrechtsgerichtshof hat gesagt, das, was Deutschland hier betreibt, ist menschenrechtswidrig. Daraufhin hat ja dann nun die Regierung gesagt, so blub, und diverse Gerichte haben gesagt, blub, da können wir jetzt nicht mit umgehen, Menschenrechte stehen bei uns in den Gesetzen nicht drin. Und zu mir dann nur einfällt, was? Habe ich irgendwie das Konzept von Menschenrechten wohl nicht so ganz verstanden? Und jetzt wollen sie hier also irgendwie so ein bisschen verändern. Und vor allen Dingen, weil sich in den vergangenen 10 Jahren die Zahl der Sicherungsverwahrungen fast verdoppelt hat. Die Koalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verwahrung neu zu ordnen und auf sichere rechtliche Beine zu stellen. Ja, ein bisschen spät, ne? Was ist eigentlich der Zweck? Ich sehe ihn nicht. Naja, okay. Und dann haben am Mittwochnachmittag Unionsfraktion und Bundesjustizministerium in einem bis dahin einmaligen Schritt nun 2 konkurrierende Entwürfe für die Neuordnung veröffentlicht. Die Justizministerin will nämlich die nachträgliche Sicherungsverwahrung abschaffen, während die Unionspfeifen einen Ausbau dieser Möglichkeit lange nach einem Urteil verlangen. Was dann irgendwie so Kategorie, hä? Ihr wollt Leute, die zum Zeitpunkt des Urteils als harmlos galten, auch nachträglich noch länger in den Knast sperren können? Dann solltet ihr vielleicht euch aber mal ein Konzept drüber machen, wie ihr dafür sorgt, dass der Knast, in den ihr sie dann sperrt, auch beim besten Willen menschenrechtsmäßig als was anderes gilt, als der Knast, in dem sie die ganze Zeit ihre Strafe abgesessen haben. Weil sonst habt ihr menschenrechtsmäßig ein Problem. Zumindest, wenn man sich das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs anguckt. Ja, übrigens 13 Uhr, ich habe die Uhr gar nicht piepen hören. Na, also, ja, da gab es dann also auch nochmal Kloppe. Dann hat Ramsauer auch noch gesagt, die Lastwagenmaut auf Bundesstraßen kommt. Und zwar auf 4-spurige Bundesstraßen. 4-spurig meint wahrscheinlich 2 Richtung. Weil anders wird das irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Was ist das denn hier? Hier fährt einfach so ein Auto auf dem Fußweg. Das finde ich jetzt aber irgendwie uncool. Ich mag Autos auf Fußwegen nicht. Und also Ramsauer hat jetzt verkündet, er will die Autobahnmaut auch auf 4-spurige Bundesstraßen. Ich meine, wie das weitergeht, das kann man sich irgendwie an einem Finger ausrechnen. Und anders ausgedrückt, die LKW-Maut kommt dann bald überall. Und der Schritt zur PKW-Maut, über den denken sie ja auch schon laut nach. Na, auch da kann man sich irgendwie dumpf ausrechnen, das wird auch kommen. Vielleicht nicht sofort. Aber wird kommen. Ist eine Meldung von Donnerstag, 10. Juni. So, dann gab es Kritik. Merkel, Streit zwischen CSU und FDP. Inakzeptabel. Rüffel von der Kanzlerin. Doppelpunkt. Angela Merkel hat die Auseinandersetzungen zwischen ihren Koalitionspartnern CSU und FDP gerügt. Der Streit stelle zwar keine Gefahr für die Koalition aus CDU, CSU und FDP dar, sagte sie der FAZ. Wer aber in dieser Form übereinander redet, muss sich nicht wundern, dass der Respekt vor der Politik insgesamt weiter abnimmt. Sie sei nicht bereit zu akzeptieren, wie FDP und CSU gegenwärtig übereinander redeten. Im Streit über die Gesundheitsreform waren zwischen CSU und FDP Schimpfwörter wie Wildsau und Gurkentruppe gefallen. Hatte ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, fand ich aber lustig. Das muss irgendwie dumpf in der Zeit gewesen sein, wo ich nicht mehr viele Nachrichten mitbekommen habe. Weil irgendwann hatte ich dann so bummelig 1000 ungelesene Meldungen im Newsrack auf dem iPad. Und dann hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr, die alle in Ruhe zu lesen. Aber ja, Also die Meldung hier von Donnerstag 17.15 Uhr hat es in meiner Aufmerksamkeit geschafft. Und dann wären wir auch schon in der Musikecke angekommen, wo ich eigentlich für Freitag war dieser Podcast ja geplant und eigentlich war ich Freitag noch gar nicht wieder draußen. Deswegen passt das jetzt nicht mehr so ganz hundertprozentig, aber das ändert nichts dran, dass ich euch diesen Ohrwurm jetzt sowas von überhaupt nicht erspare. Also, an diesem Wochenende war ja Mittelaltermarkt in Norderstedt. U-Bahn-Haltestelle Garstedt, war auch ganz sehr cool und vor allem, weil ich auch da sein konnte. Und dazu passend hatte ich am 22. Mai mich mal nach Hohenweststedt begeben, was irgendwie so ein kleines knuffiges Kaff irgendwo in der Nähe von Neumünster ist. Da war großer Mittelaltermarkt mit Fest und allem, mit Band und mit dabei eine holländische, ist das glaube ich, Band mit dem Namen Rapalje. Und ein Titel, den ich da aufgenommen habe vor der Bühne, wie ihr auch sehr gut hören könnt, wenn ihr genau hinhört, der, wie war das? The Leaving of Malenga, glaube ich, heißt. Der ist 5 Minuten 11 lang, den kriegt ihr dann auf die Ohren. Gefolgt von etwas, was ich eigentlich hier noch gar nicht hätte unterbringen können, das heißt doch hätte ich. Nämlich aus der neuesten, Neues aus der Anstalt-Sendung, wo ja bekanntlich Georg Schramm seinen letzten Auftritt in der Anstalt hatte. Der hat ja aufgehört, weil offizielle Aussage, er möchte mehr sich um sein Bühnenprogramm kümmern. So, hier die Fernsehsendung, die hat ihn dann doch immer ein bisschen viel in Anspruch genommen. Und deswegen hat er dann aufgehört und hat das so gemacht, dass er jetzt als Bundespräsident kandidieren möchte. Und seinen diesmonatigen Schramm-Rant in 5 Minuten 22 habe ich einfach hier in den Podcast reinnominiert. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und für die Geduld, dass ihr die 2 Tage mehr gewartet habt. 3 Tage? Ach, egal. Dass ihr die Tage gewartet habt, bis ich jetzt hier auch mal eine richtige Folge wieder rauskloppen kann. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen etc. und so weiter. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Aus 4 Uhr, das fühlt sich an wie morgens. Oh, dieses Lied ist angefragt, wer geworden von der Driadenschenke. Das nächste Lied werden wir auch spielen. Also vielen Dank für das Getränk und hier kommt dein Lied.
In der Badhaar in mijn microfoon.
Eine Anfrage.
Alles grau, ist das von dir?
Oh, your debt for a room and a bed. It's not a reason I'd let money go.
Wenn ich mein 10-Punkte-Programm fertig habe, dann werde ich meinen Tatendrang anstecken. Wobei ich zugeben muss, ich bin ehrlich zu Ihnen. Letzten Freitag war ich dicht dran und wollte auf meine Kandidatur verzichten. Als ich Gauck gehört habe in seiner Antrittsrede, dachte ich, Mensch, lass es den Gauck machen. Nicht eine Zierde für jede Demokratie. Einer wie der Gauck, der würde im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der würde auch mal so ein paar Neonazi-Ortschaften besuchen und den aufrechten Demokraten da mit seiner Anwesenheit seinen Rücken stärken. Nicht? Wäre ja allemal sinnvoller so ein Einsatz an der Heimatfront, auch für unseren Köhler gewesen, statt in der Weinstube von Mazar el-Sharif an unseren Soldaten rumzunörgeln, weil ihnen der Glauben an den Endsieg in Afghanistan abhanden gekommen ist. Nicht? Aber Gauck ist zu sehr auf Ausgleich bedacht. Nicht der Gauck, der sagt das regelmäßig. Er sagt, er will der Präsident aller Deutschen sein. Also da würde ich im Traum nicht drauf kommen. Nicht, ich könnte Ihnen aus der Lameng eine Liste mit Leuten präsentieren, denen ich die Emigration nahelegen würde. Aber locker. Nicht? Aber letzte Woche ist mir wieder, war da wieder, habe ich ihn wieder gesehen, einen, den ich schon seit langem auf dem Kicker habe. Im Fernsehen kam er wieder, der Dings, der Hans-Olaf Henkel. Das ist so ein Pausenclown der freien Marktwirtschaft. Der tingelt bei uns durch sämtliche Talkshows der öffentlich-rechtlichen Anstalten, überhaupt durch alle Talkshows. Hängt er sich hin und pöbelt die Linken an und erzählt dann, der Euro ist schlecht, jetzt hetzt er neuerdings. Wir sollen überall sagen, dass wir unsere D-Mark wiederhaben wollen. So einer wird eingeladen, nicht? Weil er natürlich Stimmung in die Bude bringt. Aber der Henkel, der sagt das nicht zum Spaß. Der sagt das auch nicht aus Sorge um sein Vaterland. Der Henkel sagt das im Dienst der Bank of America, auf deren Gehaltsliste er nämlich steht. Er ist ein Spekulantensöldner. Das ist ja der Henkel. Bei uns gibt er den. Lassen Sie es. Hören Sie. Ja, ist ja schon gut. Wir haben eine Menge Themen durchzubringen. Da können Sie nicht zwischendurch immer unterbrechen. Außerdem, wenn Sie mittendrin unterbrechen, wissen Sie, ich bin nur noch bei Henkel. Da kriegen Sie den Zusammenhang nicht mit. Henkel gibt sich bei uns als ein harmloser Spinner. In Amerika hat er sich einen Namen gemacht als neoliberaler Rassist, weil er da nämlich im ganzen Land rumerzählt, dass die Finanzkrise gar nicht existieren würde, wenn man der schwarzen Unterschicht verboten hätte, Kredite aufzunehmen. Ein Brunnenvergifter, ein Politischer, der Henkel. Ich hab noch mehr auf der Liste. Der Dings zum Beispiel auch, der Wirt. Schraubenkönig wird, der kriegt von mir auch eine Einladung in Schloss Bellevue. Mit der Bitte, dass er doch bitte sein Bundesverdienstkreuz mitbringen soll, damit ich es ihm vor Ort vom Hals nehmen kann. Nicht? Millionen, betrügt den Staat um Millionen und anschließend zweigt er 30.000 lächerliche Silberlinge ab, um dann als ordensgeschmückter Wohltäter Horst Köhler die Sommerparty in Schloss Bellevue zu bezahlen. Das gibt's bei mir nicht. Bei mir gibt's auch ein Sommerfest. Das würde ich selber bezahlen. Aus meinem eigenen Etat würde ich es bezahlen. Ich würde auch die deutsche Oberschicht einladen. Möglichst vollständig. Hoffentlich wäre gutes Wetter. Dann könnten wir draußen sein. Im Garten von Bellevue. Und dann würde ich mit Ihnen reden. Ich würde Ihnen erzählen von Ihrer großen Bedeutung, die Sie für unser Land haben, die Oberschicht. Für Ihre Kraft und für Ihre Würde, für Ihre Macht, die Sie haben. Und dann würde ich Sie fragen, ob es Ihnen eigentlich nicht peinlich ist, ob es Ihnen nicht unwürdig erscheint, ob es Ihnen nicht genügt, eine Schönwetterelite zu sein, die nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und Sturm angesagt ist. Ich würde Sie fragen, ob es Ihnen nicht peinlich ist, dass Ihr patriotischer Stolz, Deutsche zu sein, schlagartig erlischt, wenn Ihnen der Finanzberater für ein paar Prozente mehr ein namenloses Treuhandkonto im Ausland empfiehlt. Ich würde Sie fragen, ob Sie überhaupt spüren, ob Sie empfindsam dafür sind, dass das Sparpaket Ihrer Wunschregierung eine Kriegserklärung ist an die absolute Mehrheit dieses Volkes, das gar kein Vermögen hat, das man in Sicherheit bringen könnte. Das würde ich Ihnen alles erzählen. Und wissen Sie, was dann käme? Dann würde ich sagen, so, jetzt entschuldigen Sie bitte, ich möchte noch meine anderen Gäste begrüßen. Ich begrüße in meiner Funktion als neuer Bundespräsident alle Bürger dieses Landes, die in der letzten Zeit wegen Frikadellen und Käsebrötchen, Mundraub ihre Arbeit verloren haben, damit ihre Existenz Und nachdem Sie jahrelang Ihren Reichtum gemehrt haben, meine liebe Oberschicht, womit unser Land in einen Zustand kommt, der es zerreißen kann, der uns hinter die Kultur des Alten Testaments zurückwirft, das immerhin seinerzeit noch den Mundraub ausdrücklich für den Habenichts erlaubte. Wenn du deines Nachbarn Weinberg gehst, so magst du Trauben essen, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Alles das steht geschrieben in alten Schriften. Wir sind dahinter zurückgefallen und das werde ich Ihnen erzählen, der Oberschicht im Schloss Bellevue. Und wissen Sie, was dazu fehlt? Eine Winzigkeit. Ein einziges Mitglied der Bundesversammlung muss bereit sein, mich als Kandidat zu benennen und dann kann ich mich zur Wahl stellen. Ich kann Ihnen eins garantieren, der Gauk, der kriegt meine Stimmen nur, wenn er nach dem zweiten Wahlgang mehr Stimmen hat als ich. Das kann ich Ihnen garantieren. Vorher nicht.
Das ist toll. Das ist super.
Das ist toll. Na, was sagen Sie?